Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Das BAföG soll erhöht werden, das hat die Ampelkoalition beschlossen, von 861 Euro Höchstsatz auf dann 931. Klingt gut, sagen die Koalitionäre, klingt gar nicht so gut, sagen die Studierenden oder viele von ihnen. Darüber wollen wir heute reden, das BAföG und die Studienfinanzierung. Wie geht das, wenn man es gut machen will? Hier bei Campus und Karriere. Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag, wenn man da reinschaut, sehr viele bildungspolitische Projekte aufgeschrieben. Und eines der ersten, das sie umsetzen will, ist die Erhöhung der BAföG-Sätze, der BAföG-Fördersummen und auch der Elternfreibeträge im BAföG. Das ist jedenfalls in der vergangenen Woche so in den Bundestag reingegangen. Die erste Lesung hat stattgefunden. Jetzt wird gerade diskutiert, wie kann es weitergehen. Diese Erhöhung ist ein ordentlicher Schritt, sagen alle, die sich das anschauen. Aber manche sagen auch, dieser Schritt ist nicht ordentlich genug. Denn in diese Reform mitten hinein ist gewissermaßen die angezogene Erhöhung der Lebenshaltungskosten hineingeplatzt. Die Inflationsrate, die mittlerweile bei rund 7% liegt, frisst das, was beim BAföG draufkommen soll, eigentlich schon wieder auf. Und deshalb wollen wir heute reden über das BAföG und wie es ausgestaltet werden kann. Wie geht gute Studienfinanzierung? Wir wollen reden mit Fachleuten im Studio, vor allem aber auch mit Ihnen. Ich freue mich, wenn Sie sich melden, wenn Sie beitragen, wenn Sie von Ihren Erfahrungen erzählen, wenn Sie von Ihren Nöten, Ihren Sorgen erzählen, was die Studienfinanzierung angeht. Ich bin aber nicht alleine, sondern mit dabei ist ein Pool von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen fachlichen Perspektiven auf dieses Thema schauen. Und ich freue mich sehr, Sie alle begrüßen zu können. Lone Grothher ist dabei, FZS-Vorständin, also mit in der studentischen Dachverbandsorganisation Freier Zusammenschluss von Studentinnenschaften. Schönen guten Tag, Frau Grothher.
Hallo.
Mit dabei ist auch Mit dabei ist auch Ria Schröder. Sie ist bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und uns heute aus Hamburg zugeschaltet. Hallo, Frau Schröder.
Hallo, Herr Himmelrath. Ich freue mich auf die Diskussion.
Und last but not least in dieser Runde Matthias Anbuhl, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Das sind die, die vor Ort mit den BAföG-Ämtern ja im Grunde dafür sorgen, dass das Geld, was übers BAföG ausgeschüttet wird, bei den Studierenden auch ankommt. Schönen guten Tag, Herr Anbuhl.
Guten Tag, Herr Himmelrath. Ich freue mich auch auf die Diskussion.
Lassen Sie uns direkt mal eintauchen, Frau Grothher. Sie sind Studierende, Sie sind Studentin. Mit wie viel Geld kommen Sie aus im Monat? Wie viel brauchen Sie? Und wenn ich fragen darf, wie viel haben Sie?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich brauche schon mal allein fast 500 Euro für meine Miete. Und naja, irgendwie möchte ich mir dann ja auch noch Lebensmittel kaufen, vielleicht mal mit Freunden was anderes machen, als nur im Park spazieren gehen. So 1.000 Euro, 1.200 Euro. Sind das schon, die man da im Monat braucht. Und zur Verfügung habe ich glücklicherweise aktuell wirklich genau das, hatte ich aber ganz lange nicht. Denn während ich BAföG bezogen habe, hatte ich eher so, 800 Euro, wenn überhaupt im Monat.
Sind das, Herr Anbuhl, Standardzahlen? Sind das Zahlen, die so stellvertretend für das stehen, was die knapp 3 Millionen Studierenden in Deutschland im Monat so finanziell zur Verfügung haben?
Ja, das ist zumindest keine ungewöhnliche Zahl. Wir können sagen, jetzt letzten Endes, der BAföG-Höchstsatz im Moment liegt bei 861 Euro. Das Durchschnittliche, was man beim BAföG-Studierender bekommt, sind 574 Euro. Dann gibt es ja meistens noch eine Elternunterstützung. Viele Studierende jobben noch nebenbei, so 9 Stunden die Woche, sodass die Summe, die Zahl, die Frau Grother da eben genannt hatte, nicht unrealistisch ist. Knapp 1.000, 1.100, ja, das kann man sagen.
Ist diese Summe, Frau Schröder, in der Politik angekommen? Kennen Sie diese Zahlen? Arbeiten Sie mit diesen Zahlen? Sie sind ja in der FDP-Bundestagsfraktion aktiv und da natürlich auch beteiligt an der Reform des BAföG, über die wir heute auch reden wollen.
Natürlich konzentriert sich die Gesetzgebung auch darauf, wie ist die Realität. Das ist ganz wichtig. Und um so offen zu sein, mein Studium liegt auch noch nicht so lange zurück. Ich habe selber BAföG bekommen und habe noch sogar mit einem niedrigeren Höchstsatz auch mein Studium finanziert. Das heißt, ich kenne die Realität. Ich weiß, die Kosten sind gestiegen auch in den letzten Jahren. Das BAföG ist zum Teil mitgestiegen, aber die Situation von Studierenden, die ist für uns der Maßstab, an dem wir auch die Gesetzgebung ausrichten. Deswegen beschäftigen wir uns damit natürlich.
Jetzt kann man sich ja diese BAföG-Zahlungen, wir haben eben vom Höchstsatz gesprochen, 861 Euro im Moment noch, kann man sich diese Zahlungen auch etwas genauer anschauen. Und ein großer Posten, der da drin steckt, ist eben die Wohnpauschale oder das Wohngeld, mit dem die Miete abgegolten werden soll. Aktuell noch 325 Euro. Damit, Frau Schröder, ist aber klar, kommt man nicht besonders weit, jedenfalls nicht in vielen Studierendenstädten in Deutschland.
Das ist definitiv der Fall. Also ich kann das selber sagen, in Hamburg habe ich ja auch zur Miete gewohnt. Ich habe mir damals, und das war 2010, als ich begonnen habe, 300 Euro wollte ich ein Zimmer für finden. Das habe ich damals schon nicht geschafft.
Da haben also die Vermieter nur gelacht.
Naja, mit denen hatte ich meistens nicht mal zu tun. Das waren ja eher WGs, in denen man dann unterwegs ist. Aber das ist natürlich etwas, was da nicht kostendeckend ist. Der Wohnkostenbeitrag orientiert sich aber natürlich auch nicht an nur alleine an Städten wie Hamburg oder München, wo die Mieten ja extrem hoch sind, sondern ist ein Wert, der alle Studierendenstädte mit einbezieht. Und in anderen Städten, da kann man dafür schon ganz gut wohnen. Die Frage ist natürlich, reicht das dann für die größeren Städte? Aber es ist ja eben nicht das Einzige, was man erhält, sondern man bekommt auch noch weitere Kosten und kann sich damit dann im Prinzip aufteilen. Nimmt man ein größeres Zimmer, hat man am Ende mehr für andere Dinge. Und also das darf man, glaube ich, nicht so eins zu eins sehen.
Aber das würde ja heißen, ich nehme mehr Geld fürs Mieten und habe dann weniger fürs Essen.
Also die Wohnkosten, die sind in den letzten Jahren gestiegen. Das ist ein Riesenproblem, wo wir auch probieren, politisch dem zu begegnen, indem mehr gebaut wird, vor allem indem wir auch mehr Studierendenwohnheime schaffen, wo die Mieten entsprechend günstiger sind. Also das ist das Ziel, was wir haben. Mieten muss insgesamt und natürlich besonders jetzt in dem Fall für die Studierenden wieder günstiger werden, damit dieser Satz da auch mehr zum Leben reicht. Das muss auf jeden Fall das Ziel sein.
Also könnte man zum Beispiel, Herr Anbuhl, mehr Wohnheime bauen, oder?
Das könnte man auf alle Fälle. Wir haben bundesweit 196.000 Studierendenwohnheime. Die Miete im Durchschnitt beträgt 263 Euro warm in unseren Studierendenwohnheimen. Allerdings muss man sagen, sie stehen eben nur für 9% oder knapp gut 9%, 9,3% sind es der Studierenden zur Verfügung. Und man muss auch sagen, in den letzten Jahrzehnten ist einfach die Zahl der Studierenden enorm gestiegen, seit 2007 um 52%, die Zahl der Studierenden. Die Zahl der Studierendenwohnheime allerdings nur um 7%. Da sieht man eine riesige Schere, die sich aufgetan hat. Das heißt, die Zahl der Studierenden geht nach oben, aber die soziale Infrastruktur ist nicht mitgewachsen. Und das führt eben zu diesem angespannten Wohnungsmarkt, den wir haben. Und deswegen bin ich an dieser Stelle aber auch froh, dass die Regierung sagt, ja, wir wollen einsteigen in die Förderung von studentischem Wohnen und wir wollen Studentenwohnheimplätze wieder finanziell stark von Bundesseite aus fördern.
Jetzt steht ja die BAföG-Reform an. Ich hatte das schon angedeutet. Können Sie das einmal, Herr Anbuhl, kurz schildern, was da geplant ist, wie hoch die BAföG-Erhöhung ausfällt, die für den Herbst angekündigt ist?
Ja, das kann ich darstellen. Also man hat im Prinzip gesagt, man möchte die Bedarfssätze erhöhen. Dazu gehört der Grundbedarf. Da sind Fragen wie Ernährung, Fahrtkosten, Freizeit, Kleidung fallen darunter. Der soll von 427 Euro auf 449 Euro steigen. Man möchte in der Tat die Wohnkosten, das hat Frau Wohnkostenpauschal, das hat Frau Schröder gesagt, von 325 auf 360 Euro erhöhen. Und es soll auch Anhebung geben bei den Pauschalen für Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Insgesamt unterm Schnitt ist es bei den Bedarfssätzen eine Erhöhung von 5%. Bei der Wohnkostenpauschale liegt es etwas höher. Und das ist eben der Punkt, wo wir gesagt haben, da gibt es Licht und Schatten. Einen Punkt muss ich noch ergänzen. Die Elternfreibeträge, ganz wichtig, sollen um 20% steigen, damit mehr Studierende auch unter das BAföG fallen. Das ist ein guter Schritt, sodass wir am Ende als Studentenwerk sagen, es gibt Licht und Schatten. Es gibt Licht bei den Freibeträgen. Es gibt auch Licht bei einer Altersgrenze, die erhöht werden soll. Bis jetzt, dann soll man mit 45 Jahren noch das BAföG beziehen können. Aber es gibt auch Schatten. Das ist das, was Sie anfangs erwähnt hatten. Eigentlich die Erhöhung der Bedarfssätze wird schon durch die Inflation aufgefressen und das ist ein großes Problem.
Jetzt gehört zu den schärfsten Kritikerinnen und Kritikern dieses Gesetzesvorhabens, jedenfalls so wie es im Moment ausgestaltet wird, sicherlich der FZS, der Freie Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Frau Grother, was passt Ihnen denn da nicht an dieser Erhöhung? 5% würde man zumindest im Lohnbereich sagen, bei Tarifverhandlungen, das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.
Lohnverhandlungen werden aber auch deutlich regelmäßiger geführt als Erhöhungen des BAföGs, denn das BAföG ist eben seit 2020 nicht mehr erhöht worden. Herr Ambul hat gerade auch schon die hohe Inflationsrate aktuell angesprochen. Die liegt nun mal eben bei 7,4%. Das heißt, faktisch haben Studierende nach dieser Erhöhung sogar weniger als vorher. Ein paar werden mehr Geld auf dem Konto haben, aber dieses Geld kann halt aktuell dann weniger kaufen, als es mal konnte. Und wenn eben immer noch selbst der Höchstsatz unterhalb der Armutsgrenze liegt, dann ist eben eine Erhöhung des BAföG ausreichend. Und ich möchte auch gerne nochmal auf die Wohnkostenpauschale eingehen, denn tatsächlich ist es eben nicht so, dass man sich in den günstigeren Städten von 360 Euro ja gut was leisten kann. Denn selbst in den meisten Städten, die nicht große, teure Städte wie Hamburg oder München sind, reichen eben 360 Euro für die Miete meistens inzwischen schon nicht mehr aus. Außerdem wird damit ja faktisch auch das Recht auf freie Studienplatzwahl eingeschränkt. Aller Frau Karliczek, die da mal meinte, man muss ja nicht in die teuersten Städte gehen, dem ich halt schon damals entgegnet hätte, man muss aber wenigstens das Recht darauf haben, das tun zu können, wenn man denn möchte. Und das ist eben auch nach dieser Erhöhung noch nicht gegeben. Denn manches kann man eben auch nur in diesen teuren Städten studieren.
Was würden Sie sich denn wünschen an dieser Stelle? So ein Zuschlag für teure Städte?
Man könnte die Wohnkostenpauschale zum Beispiel so gestalten, dass sie sich staffelt nach Wohnort. So würde das so ein bisschen ausgeglichen werden, je nach Wohnort, wie viel Studierende eben zum Wohnen zur Verfügung haben.
Wäre das ein machbarer Weg, Frau Schröder?
Da gibt es ja auch Modelle, an denen man sich orientieren könnte.
Frau Schröder?
Also ich kenne den Vorschlag und sehe den, also kann das nachvollziehen. Ich sehe das aber insofern kritisch, als dass man damit natürlich auch die Preisspirale in den Städten, wo Wohnraum knapp ist, wo die Mieten hoch sind, natürlich weiter mit beschleunigt. Also dann kann man sich davon im Zweifel trotzdem nicht mehr leisten, weil die Mieten dadurch weiter ansteigen. Studierende sind gerade in den großen Studierendenstädten natürlich ein ganz zentraler Faktor auch für die Frage, wie hoch sind eigentlich die Mieten? Und wenn da mehr Geld da ist, dann steigen auch die Mieten, die von den Vermietern da verlangt werden.
Wir würden gerne
dem auch würde ich gerne etwas entgegensetzen. Denn tatsächlich ist es ja so, die Studierenden wohnen nun mal schon zu diesen horrenden Preisen. Und ihnen dann nicht das Geld zu geben, diese Preise überhaupt bezahlen zu können, macht eben die Situation auf dem Wohnungsmarkt für sie auch nicht besser. Und bringt sie auch nicht in die Position, auf dem Wohnungsmarkt ja besser durchkommen zu können.
Meine Befürchtung ist, dass wir das Problem von steigenden Mieten und von zu wenig, gerade auch studentischem Wohnraum, also es ist ja auch ein besonderer Bedarf, den Studierende haben, sind eben nicht die großen Wohnungen, dass wir den nicht alleine übers BAföG irgendwie mildern können, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und deswegen müssen wir das auch gesamtgesellschaftlich angehen, insbesondere indem mehr gebaut wird. Auch Sie haben Studierendenwohnheime angesprochen. Ich glaube, das ist das, was am Ende die Entlastung schafft, wenn wir da nur übers BAföG probieren, dieses Problem zu lösen, dann müssen wir scheitern.
Ich würde da auch gerne
Ihnen
noch
zu,
kurz.
Dennoch, trotzdem.
Genau, erst trotzdem Frau Grote, dann Herr Ambul.
Genau, also Frau Schröder, ich stimme Ihnen da absolut zu, dass wir das nicht rein über das BAföG geregelt bekommen werden und dass wir studentisches Wohnen mehr in den Fokus rücken müssen. Trotzdem bringt es ja nichts, den Studierenden eine Mietpauschale zu zahlen, die teilweise nicht mal Wohnheimplätze abdeckt. Da muss es mehr Wege geben, als einfach künstlich die Kosten oder das Geld, was Studierende zum Wohnen zur Verfügung haben, klein zu halten.
Ja, also ich glaube auch, dass man ein ganzes Maßnahmenbündel braucht, um die Frage des Wohnungsmarktes wirklich in den Hochschulstädten in den Griff zu bekommen, denn der ist dort wirklich sehr, sehr angespannt. Da kann ich Frau Grote und Frau Schröder eigentlich ja auch zustimmen. Ich glaube, dass man erstmal eine soziale Mietenpolitik braucht, die die Mieten auf dem freien Markt auch vernünftig reguliert. Ich glaube, dass man die Wohnkostenpauschale schon noch ein Stück anheben muss und man kann auch über einen Zuschlag nachdenken für die Metropolen. Natürlich, da muss man Balanceakt hinkriegen. Was Frau Schröder dazu gesagt hat, kann man nicht ganz von der Hand weisen. Das haben wir bei der letzten Wohnkostenpauschalenerhebung auch schon, Anhebung auch schon erlebt, dass dort eigentlich die Wohnkostenpauschale erhöht wurde. Und dann war auf einmal in Vermieterzeitung zu lesen, liebe Vermieter, ihr habt jetzt Glück, ihr könnt die Mieten für Studierende erhöhen, weil die Wohnkostenpauschale wird angehoben. Und dann wird zum Nullsummenspiel. Man muss einen Balance finden. und zwar zwischen sozialer Mietenpolitik, einer vernünftigen Anhebung der Mietkostenpauschale und dem Neubau von Studentenwohnheimen. Ich glaube, der Mix macht es dann.
Jetzt würden wir gerne auch mit Ihnen weiter diskutieren. Rufen Sie uns an. Sie können uns auch eine Mail schicken, so wie Uta Dickhaus das getan hat. Und sie schreibt, wann wird es endlich möglich, über 35 Jahre BAföG zu bekommen? Also wenn man älter ist als 35. Leider sei das bisher nur mit Ausnahmen so. Und sie kann ja nicht lebenslang lernen und beruflich sich nicht neu ausrichten, obwohl sie das gerne tun würde. Stipendien greifen leider nicht. Und ohne BAföG, sagt sie, hat sie keine Chance. Da tut sich was, Herr Anbuhl. Das hatten Sie vorhin kurz gesagt.
Ja, genau. Die Altersgrenze wird angehoben laut der BAföG-Novelle. Und das dann gilt bis 45 Jahre sowohl für den Bachelor als auch für den Master. Insofern geht man hier einen Schritt Richtung lebenslanges Lernen. Und das haben wir auch sehr begrüßt.
Angerufen hat uns Herr Renz aus der Nähe von Stuttgart, wenn ich das richtig sehe, anhand der Telefonnummer. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich freue mich, dass ich mich beteiligen kann.
Was hat Sie angefixt? Wo haben Sie gesagt, da melde ich mich, da habe ich was beizutragen?
Also ich persönlich beziehe kein BAföG. Ich bin Studierender, aber ich persönlich beziehe kein BAföG, aber viele in meinem Umfeld. Und was ich wahrnehme, und deshalb wollte ich die Experten dazu mal fragen, ich habe da weder Studien angestellt noch irgendwelche Zahlen, aber das, was meine Bekannten, meine Kommilitonen auch beschäftigt, neben dem Geld, ist dieser bürokratische riesige Aufwand, den die betreiben müssen, mit Geld offenlegen von den Eltern und Eigentum und was nicht alles, um dann dieses Geld da zu kriegen, und sobald man ein bisschen mehr verdient, muss sofort wieder Formulare ausgefüllt werden und weiß die Hölle. Und ich dachte mir dann, wäre es nicht einfacher, aber wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Gedanke von mir, wäre es nicht einfacher, ein System einzuführen, wo jeder Studierende einen Kredit bekommen kann, und je nachdem, wie viel man später verdient, muss man dann einen Teil davon oder alles oder 50%, ja, je nachdem, eben zurückzahlen. Also für mich hat sich das logischer angehört als dieser riesige bürokratische Aufwand, bei dem ja auch ein riesiger Apparat dahinter steht, der ja uns Steuerzahler auch was kostet. Und da dachte ich, ich werfe das einfach mal in die Runde.
Wenn ich das richtig verstehe, wäre das ja so eine Art, wie soll man sagen, Studierendenlohn, der dann später mit eigenem Verdienst zurückgezahlt wird. Habe ich das richtig?
Ja. Genau.
Dann gucken wir mal, was die Fachleute dazu sagen. Wer möchte starten? Frau Schröder?
Gerne. Zum einen vielleicht vorab eine Sache, die wir in der jetzigen Reform schon umsetzen, ist, klingt ein bisschen technisch, aber die Abschaffung des Schriftformerfordernisses muss man sich nicht merken. Was man sich merken kann, ist, es wird dann endlich richtig digital. Das heißt, man braucht nicht mehr irgendwie eine E-ID oder irgendwas, was bisher noch der Fall war, sondern kann das konsequent durchgehend medienbruchfrei digital beantragen, ist zumindest eine Entlastung bei der Bürokratie. Aber das Zweite, was Sie ansprechen, das ist ja letztendlich auch ein Wechsel insgesamt im BAföG. Wir haben das im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir uns der Elternunabhängigkeit nähern wollen. Ich glaube aber, dass es eine Lösung geben muss, die in zwei Richtungen geht. Auf der einen Seite, das BAföG, wie es das jetzt gibt, ist ja eine Sozialleistung und eben gerade auch ein Zuschuss und ich würde sagen auch ein Erfolgsprojekt der sozialen Marktwirtschaft, weil damit Menschen, die aus Haushalten kommen, wo ein Studium eigentlich nicht möglich wäre, wo vielleicht auch Schulden in der Familie schon da waren, wo vielleicht auch eine Sorge besteht, kann ich dann überhaupt später das zurückzahlen, dass man denen trotzdem ein Studium ermöglicht, und an diesem Erfolgsrezept sollten wir meines Erachtens auch festhalten. Und andererseits, glaube ich, ist es auch notwendig, dass wir auch diejenigen, die zum Beispiel keinen guten Kontakt zu den Eltern haben oder die sagen, meine Eltern könnten zwar, aber sie wollen nicht, ich stehe jetzt hier auf eigenen Beinen und ich brauche eigentlich nur ein bisschen Anschub mit einem Kredit, den ich hier möglichst zinsgünstig bekomme oder zinsfrei, da so eine zweite Säule zu etablieren. Ich halte das für einen guten Vorschlag. Wir diskutieren das in der Koalition und machen das hoffentlich möglich, dass Studieren dann auch komplett elternunabhängig möglich ist.
Frau Grother?
Ich sehe diesen Vorschlag gespalten, denn erstmal ist es natürlich so, die Antragstellung ist aktuell viel zu schwierig und muss definitiv erleichtert werden. Frau Schröder hat es gerade schon angesprochen, dass dann die digitale Antragstellung möglich sein soll. Das ist eine große Entlastung, aber auch der Umfang des Antrags ist natürlich ein großer Punkt. Deswegen ist an der Stelle natürlich super wäre, wenn es eben dadurch vereinfacht wäre, dass es ein Kreditsystem ist. Allerdings wurde ja auch schon die Angst vor Verschuldung angesprochen. Und wir sind der ganz festen Überzeugung, diesem Verschuldungszwang können wir nicht damit begegnen, dass wir sagen, naja, wenn du halt verdienst, dann kannst du zurückzahlen, ansonsten musst du das nicht. Sondern diesem Verschuldungszwang müssen wir begegnen, indem wir sagen, du hast ein Recht auf Bildung und dieses Recht auf Bildung kannst du wahrnehmen, ohne dich verschulden zu müssen. Denn Verschuldung hält eben gerade Studierende aus Nicht-Akademiker-Haushalten wirklich von einem Studium ab. Und dass es elternunabhängig wird, das BAföG wünschen wir uns auch. Auch da wäre natürlich dieses Kreditsystem wieder super, aber genau, der Verschuldungsaspekt, der macht mir dann doch ein bisschen Sorge, denn der sollte möglichst wegfallen.
Im Moment, Herr Anbuhl, ist der Verschuldungsanteil oder der zurückzuzahlende Anteil beim BAföG ja gedeckelt auf ziemlich genau 10.000 Euro.
Das stimmt, der ist gedeckelt. Insofern ist die Verschuldung gar nicht so hoch, vor allen Dingen, wenn man sich Kreditmodelle anschaut. Nichtsdestotrotz gebe ich Frau Grote recht an dem Punkt. Wir wissen aus Umfragen, auch aus unseren Sozialerhebungen von früher schon, dass eben die Verschuldungsangst gerade bei Studierenden oder jungen Menschen, die aus Familien kommen, die nicht wissen, wie sie eigentlich über den Monat kommen sollen mit ihrem Geld, die Schulden als was Bedrohliches erlebt haben. Da kann dieser Darlehensanteil immer noch ein Problem sein, auf dem Weg ein BAföG zu beantragen. Und insofern wollen wir auch die Koalition ermuntern, da wirklich auch Schritte zu gehen hin zu einem Vollzuschuss und den Darlehensanteil Schritt für Schritt abzusenken, weil Kredite, glaube ich, würden eher die soziale Spaltung noch verschärfen.
Herr Renz, herzlichen Dank für Ihren Anruf, herzlichen Dank für Ihren Impuls. Ich glaube, einiges davon hören Sie auch raus, ist in der Debatte ja schon wieder mit aufgenommen und kommt vor. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir hier nochmal ein bisschen vertiefen müssen, Frau Schröder, ist ja der, das haben Sie auch angekündigt, dass diese BAföG-Reform, die jetzt zum Herbst geplant ist, nur der Einstieg in einen größeren Umbau der Studienfinanzierung ist, sowas wie ein erster Schritt. Was kommt da noch nach?
Wir haben im Koalitionsvertrag verschiedene Punkte festgehalten. Zum einen, was von Frau Grother ja auch schon angesprochen wurde, ist, dass wir regelmäßiger überprüfen wollen, sind die Bedarfssätze und die Freibeträge noch aktuell und die auch regelmäßiger anheben wollen, damit es eben nicht zu so einer großen Lücke kommt an der Stelle. Wir haben ja auch im nächsten Jahr wieder die Sozialerhebung auch vom DSB und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den wir unbedingt berücksichtigen wollen, weil das Ziel natürlich ist, dass Studierende mit dem Geld auch auskommen. Dann haben wir aber auch strukturelle Projekte vor. Ich habe es angesprochen, wir wollen BAföG elternunabhängiger machen. Dafür prüfen wir eben auch, was gibt es für Möglichkeiten, zum einen die Antragstellung einfacher zu machen, welche Dinge müssen überhaupt berücksichtigt werden, auf welche Abfragen können wir verzichten und auf der anderen Seite auch beispielsweise also im Studium auch anzuerkennen, dass die Lebensrealität von vielen Studierenden heute eine andere ist, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Gerade die Corona-Pandemie hat auch viele rausgebracht, hat dazu geführt, dass das Studium länger dauert. Und deswegen wollen wir da auch eine größere Flexibilität schaffen, beispielsweise bei den Förderhöchstdauern, Studierenden auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch mal durch eine Klausur zu fallen, ohne Angst zu haben, dass sofort das Studium insgesamt auf dem Spiel steht, weil man nicht mehr weiß, wie das dann am Ende finanziert werden soll.
Also noch einiges auf dem Zettel für die laufende Legislaturperiode. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464. Damit erreichen Sie uns hier im Studio. Sie können uns auch eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Das hat zum Beispiel Maren Wächter getan und schreibt vom Beispiel ihres Sohnes. Er hat sein Studium in Mainz begonnen. Das Studentenwohnheim dort kostet ca. 450 Euro und ist ohnehin nicht verfügbar. Er steht auf einer Warteliste. WG-Zimmer, schreibt sie, sind knapp und es werden eher Frauen gesucht als Männer. Und vor allem, niemand möchte Studierende unter 20, aber durch G8 ist ihr Sohn gerade erst nach dem Abi 18 geworden. Das heißt, er hat nichts gefunden, muss jetzt eine Wohnung für 560 Euro mieten. Nachzahlung Heizkosten steht noch aus und bekommt 126 Euro BAföG. Im Genauen können wir uns den BAföG-Bescheid natürlich nicht anschauen, zeigt aber, glaube ich, so ein bisschen, unter welchem Druck die Studierenden stehen. Andererseits sagt Frau Wächter oder schreibt Frau Wächter, gemessen an den Umständen früher ist es absolut zu begrüßen, dass was verbessert wird. Sie hat noch 15 Stunden wöchentlich gearbeitet während des gesamten Studiums und hatte trotzdem wenig Geld.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung. Campus und Karriere ist hier am Samstagnachmittag. Mit dem Streit ums BAföG, wie geht gute Studienfinanzierung? Darüber reden wir mit Lone Grother vom FZS, dem Freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften, mit Ria Schröder, bildungspolitischer Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und mit Matthias Anbuhl, dem Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks und mit Gisela Unruhe, die sich gemeldet hat aus Berlin. Guten Tag, Frau Unruhe.
Guten Tag.
Ihr Beitrag.
Ja, also zur Wohnungssituation kann ich nichts sagen, das können wir nicht lösen. Ich finde das ganz furchtbar, dass es zu wenig Studentenwohnheime gibt. Das ist aber nicht mein Problem. Weswegen ich angerufen habe, ist, dass ich sehr empfindlich reagiere auf Begriffe wie einen Verschuldungszwang, den ich habe, wenn ich studiere und ein Stipendium bekomme. Ich war selbst zuerst Sonnefer Modell und dann BAföG-Empfängerin und musste, als ich verdiente, dann 50 Mark damals im Monat zurückzahlen, was ich ehrlich gesagt okay fand, weil ich davon ausging, der Staat hat mir was gegeben, ich gebe was zurück, weil ich auch in einer privilegierten Situation bin, dadurch, dass ich studiert habe. Und ich würde gerne das Ganze mal ins Verhältnis setzen zu Handwerkern. Jeder Handwerker, der seinen Meister machen will, um ausbilden zu können, zahlt Tausende von Euro, wenn er nicht das Glück hat, ein Stipendium zu bekommen. Und ich sehe nicht, warum Studenten nicht auch etwas beitragen sollen, wenn sie im Beruf sind, ihr BAföG wenigstens teilweise zurückzuzahlen.
Frau Grother, das geht, glaube ich, eindeutig in Ihre Richtung. Sie hatten eben den Verschuldungszwang auch angeführt.
Da kann ich gerne drauf reagieren. Genau. Ich freue mich für Sie, dass Sie gar keine Probleme hatten, diese 50 Euro monatlich zurückzuzahlen.
Und, 50 Mark.
Sie sprechen,
das war eine andere Zeit.
50 Mark. 50 Mark. Sie sprechen, und ich weiß, dass diese Verschuldung mit der Höhe eines Studienkredits zum Beispiel absolut nicht vergleichbar ist. Oder auch mit der Verschuldung, die mit einem Meister einhergeht. Auch da finde ich aber diese, sich zu verschulden müssen für die eigene Bildung, finde ich nicht richtig an der Stelle. Denn wir sehen eben ganz klar, dass Studierende aktiv davon abgehalten werden, überhaupt ein Studium aufzunehmen, durch diesen Druck, sich für ihre Bildung verschulden zu müssen. Und das stärkt wiederum soziale Ungleichheiten. Denn welche Studierenden sind denn diejenigen, die abgehalten werden, davon ein Studium anzufangen? Diejenigen, deren Eltern sie nicht komplett finanzieren können. Die Studierenden aus ArbeiterInnenfamilien zum Beispiel. In vielen Fällen.
Also ich würde da gerne mal fragen, ob es da valide Untersuchungen zu gibt. Ich bin selbst aus einer Arbeiterfamilie. Also ich bin kein Beleg, um Gottes Willen. Aber Sie behaupten, dass genau die Leute abgehalten werden. Ich war mein Leben lang Lehrerin. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Kinder aus sozial schwachen Familien sich dadurch abhalten ließen vom Studium. Es tut mir leid.
Wir fragen mal, haben wir dazu Zahlen? Frau Grother, haben Sie Zahlen dazu oder auch Herr Anbuhl?
Das ist schön, dass Sie diese Erfahrungen nicht gemacht haben. Wir wissen aber aus unseren Beratungen, dass das sehr oft der Fall ist. Ich habe leider keine prozentuale Zahl. Herr Anbuhl, vielleicht haben Sie die aus der Sozialerhebung zum Beispiel dabei. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass es ein Fakt ist.
Gibt es da so einen Abschreckungseffekt, Herr Anbuhl? Kann man den irgendwo feststellen?
Also das kann man schon beziffern aus Befragungen. Es gibt über Jahre hinweg Befragungen vom DZHW. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, die auch Studierende oder junge Menschen befragt haben, die eine Studienberechtigung haben und die aber nicht studiert haben, woran es lag. Und da gab es bei vielen, gerade aus niedrigeren Einkommen, war es die Verschuldungsangst durchaus ein Thema in der Vergangenheit. Und insofern, glaube ich, kann man schon sagen, wenn man den Darlehensanteil absenkt, dass man dann auch mehr dieser Studierenden oder dieser jungen Menschen erreicht. Ich würde auch jetzt einen Studierenden eigentlich eher mit einem Auszubildenden aus einer dualen Ausbildung vergleichen von der Lebenssituation, wo es ja auch eine Ausbildungsvergütung gibt. Das ist nochmal ein anderes System, eine Berufsausbildungsbeihilfe und andere Modelle. Der Meister ist ja in aller Regel viel, viel älter und in einer wirtschaftlich ganz anderen Situation als ein Studierende oder Azubis, die ihre Erstausbildung machen. Insofern, glaube ich, passt dieses Modell nicht ganz. Aber wie gesagt, zur Verschuldungsangst würde ich sagen, gibt es schon Befragungen, dass das ein Thema ist.
Frau Unruhe, ist das so ein bisschen der Aspekt, den Sie gerade auch angesprochen hatten? Können Sie das nachvollziehen von der Argumentation her?
Nicht wirklich, weil der Meister nicht unbedingt älter ist. Es gibt auch junge Handwerker, die ihren Meister machen wollen und die nicht in einer prosperierenden Situation sind. Also mir sind diese Pauschalaussagen, ja, zu pauschal. Das war doppelt gemoppelt. Diese
Aussage ist aber deutlich geworden.
Zu pauschal, sorry.
Nein, alles gut. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank, dass Sie uns das mit auf den Weg gegeben haben und auch in diese Diskussion eingespeist. Frau Schröder, wie stark wird das politisch diskutiert an dieser Stelle? Ob man da möglicherweise runter muss mit dem Rückzahlungsanteil, mit dem, was dann als Schulden eben aufläuft?
Das BAföG muss ein Chancenkatalysator sein. Deswegen wollen wir ja gerade diejenigen, die eben aus finanziell schwachen Familien kommen oder eben auch aus bildungsferneren Haushalten, die sollen gerade unterstützt werden. Deswegen nehmen wir diese Ängste sehr, sehr ernst. Wir müssen aber natürlich auch sehen, wir haben begrenzte Mittel im Haushalt. Und ich begrüße sehr, dass wir jetzt die Freibeträge da um 20% erhöht haben, damit sehr viel mehr Studierende auch die Möglichkeit geben, BAföG zu erhalten. Wenn wir jetzt natürlich den Darlehensanteil erhöhen oder absenken, den Zuschussanteil erhöhen, also mehr Geld, was nicht zurückgezahlt werden muss, dann kann das eben bedeuten, dass weniger Menschen nur BAföG erhalten können, weil mehr Geld ist im Haushalt deswegen nicht da. Ich glaube, das muss man immer sehen, wenn man mehr Leute vielleicht ein bisschen fördern, mit der Perspektive, das dann eben zu einem Teil zurückzahlen zu müssen. Oder will man wenige voll fördern und die müssen es dann nicht zurückzahlen, aber es sind entsprechend weniger. Das ist letztendlich die Abwägung, die wir treffen müssen. Ich glaube, am Ende ist es, gehen wir irgendwo einen Pfad in der Mitte. Aber ich will das auch noch mal bekräftigen. Also mit dem BAföG, ich sehe das so, wir setzen damit natürlich ein Vertrauen in junge Menschen, dass die durch das Studium auch in der Lage versetzt werden, wie sie vielleicht auch als Erste in der Familie einen Abschluss bekommen, mit dem sie dann auch viel Geld verdienen können und damit dann auch in einer Situation sind, wo sie diesen Anteil ja auch zurückbezahlen können. Würden wir diese Hoffnung nicht haben, ich glaube, dann müssten wir eine ganz andere Debatte führen. Aber das ist ja genau diese Idee, die wir damit auch verfolgen. Wir unterstützen die Leute, damit sie dann auf eigenen Beinen stehen können und auch eben ihren Beitrag dann wieder sozusagen auch für die nächste Generation der Studierenden leisten können.
Mischen Sie sich gerne auch ein in diese Debatte. Jana aus Münster hat das zum Beispiel getan und schreibt: Ich bin der Meinung, dass alleinerziehende Mütter und Väter eine realistische Chance haben sollten, zu studieren. Eine gute Freundin von mir versucht seit Jahren, ihr Studium zu beenden, während sie in 30 Stunden die Woche arbeitet und sich um ihr Kind kümmern muss. Staatliche Hilfen reichen vorne und hinten nicht. Es ist einfach nicht möglich, das Studium annähernd in Regelstudienzeit zu beenden. Und man kann mit einem Kind auch nicht einfach mal in einer günstigen Studenten-WG leben. Wir brauchen hier ganz dringend bessere Hilfen, schreibt Jana aus Münster. Ist das, Herr Anbuhl, noch so ein Zusatzaspekt, alleinerziehend oder überhaupt studierende Eltern, dass die in einer besonders schwierigen Situation sind? Das ist ja, liegt ja ein bisschen auf der Hand.
Ja, das ist in der Tat ein Thema. Genau wie es jetzt die Hörerin geschildert hat, einfach, dass man eben mit Kind häufig Erziehung und Studium unter einen Hut bringen muss, dass man eigentlich de facto Teilzeit studiert, viel jobben muss. Und auf diese veränderten Lebenswirklichkeiten ist das BAföG auch wirklich nicht angepasst worden im vergangenen Jahrzehnt. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass man eine strukturelle Reform auch beim BAföG angeht, dass man zum Beispiel mal prüft, wie weit können wir ein Teilzeitstudium wirklich förderfähig machen, dass man schaut, wie können wir bei den Regelstudienzeiten flexibler werden, die sind ohnehin schon ein Problem. Ja, also Förderhöchstdauer ist die Regelstudienzeit beim BAföG und nur ein Drittel der Studierenden schafft das Studium in der Regelstudienzeit. Das heißt, kurz vorm Bachelor bricht ihm womöglich die Finanzierung weg. Das sind alles Punkte, wo man wirklich nochmal in einer zweiten Stufe der BAföG-Reform schauen muss, wie lässt sich das strukturell verbessern und wie lässt sich das an solche Lebenswirklichkeiten besser anpassen.
Wie lange braucht man denn, um eine solche echte Strukturreform hinzubekommen? Wenn jemand im Moment studiert, der sagt sich ja vielleicht, ich bin jetzt im vierten oder fünften Semester, in den nächsten 3 Jahren, wenn das da nichts wird, habe ich da gar nichts mehr von.
Also Ich würde sagen, das kommt darauf an, welchen Punkte man sich anschaut. Eine Verlängerung oder Flexibilisierung bei der Regelstudienzeit und der Förderhöchstdauer ist aus meiner Sicht sehr, sehr schnell zu erreichen. Die Frage, wie können wir ein Teilzeitstudium fördern, ist schon etwas schwieriger. Und es gibt ja auch nochmal das Vorhaben, das hatte Frau Schröder, glaube ich, schon skizziert, dass man einen elternunabhängigen Garantiebetrag haben möchte, was die Kindergrundsicherung sein soll. Das ist in der Tat nochmal schwieriger und komplexer, weil man dann auch Abgleiche zu anderen Rechtssystemen wie Unterhaltsrecht machen muss. Das wird länger dauern. Aber ich sage mal, erste Schritte, Flexibilisierung der Regelstudienzeit, Förderung von Teilzeitstudium, Veränderung von Darlehens- und Zuschussanteil, die könnte man aus meiner Sicht relativ schnell gehen.
Eine solche Flexibilisierung haben wir ja auch in den vergangenen 2 Jahren erlebt, indem die Corona-Semester, die Digitalsemester, einfach in der Förderung mit raufgesetzt wurden. Das heißt, Corona-Semester zählen im Grunde nicht oder verlängern entsprechend die Förderdauer. Also Flexibilität gibt es auf jeden Fall. Angerufen hat uns Kenneth Susukpu aus Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag. Ja, mir geht es um die studentische Zweitausbildung und die Beleuchtung davon. Denn wie in meinem Falle habe ich zuerst BWL studiert hier in Hamburg, habe während des Studiums gemerkt, dass das einfach nichts für mich ist, habe mich dann dazu entschlossen, Lehramt zu studieren, tue das jetzt auch und habe dann aber schmerzlich am Anfang meines Studiums feststellen dürfen, dass ich somit aus dem BAföG ausgeschieden bin, weil es offiziell dann mein Zweitstudium ist. Jetzt bin ich in der Situation im Lehramtsstudium, was eh schon auch hier im DLF heiß diskutiert ist und was ich auch verfolge und stehe jetzt ohne BAföG da und muss meinen Lebensunterhalt dann durch andere Jobs an Schulen, Schulbegleitung bestreiten und werde das dann auch dementsprechend nicht in der Regelstudienzeit schaffen.
Das ist mein Anliegen. Ja, da höre ich zustimmendes Nicken, ich glaube von Frau Groth her.
Ja, absolut. Also das ist ein altbekanntes Problem, dass Menschen, die erst in der Mitte ihres Studiums merken, hey, irgendwie bin ich da gerade auf dem falschen Pfad, leider dann aus dem BAföG rausfallen. Auch das ist zum Beispiel ein Reformvorschlag oder eine Forderung von uns als Freies Zusammenschluss von Studentinnenschaften, aber auch in unserem Bündnis 50 Jahre BAföG, das wir letztes Jahr gegründet haben mit vielen Gewerkschaften und sonstigen Verbänden, dass wir sagen, Studienfachwechsel müssen leichter und länger möglich sein, auch mit BAföG-Förderung.
Das ist auch ein Punkt, den wir genau aus dem Grund im Koalitionsvertrag vereinbart haben und der auch in der großen strukturellen Reform eine große Rolle spielen soll. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung, Herr Susukpur, dass Lehrkräfte brauchen wir ganz viele gerade im Moment. Deswegen glaube ich, umso mehr zeigt, dass das nicht dazu führen kann, dass man dann plötzlich aus dem BAföG rausfällt. Schülerinnen und Schüler, die ihr Abitur machen, sind auch häufig heute jünger als früher und dass man da auch erstmal was ausprobiert und dann feststellt, das ist es nicht. Ich glaube, das gehört auch zu einem Prozess dazu und das darf deswegen nicht bestraft werden. Ich kann nicht versprechen, dass es dann da gar keine Anrechnung geben wird, aber dass es eine Erleichterung gibt, auch einen Studienfachwechsel durchzuführen und dann eben auch weiterhin BAföG zu beziehen, zumindest eben für eine gewisse Weile. Das halte ich für ganz, ganz zentral und im besten Fall eben auch so, dass man sein Studium entsprechend beenden kann, weil es hilft ja auch niemandem, wenn man dann eben, wie Herr Anbu sagte, kurz vorm Bachelor nicht mehr weiß, wie die Finanzierung stehen soll. Das kann ja auch nicht das Anliegen sein.
Herr Susukpu, danke für den Anruf und wir bleiben in Norddeutschland, gehen aus Hamburg nach Ostfriesland zu Menno Neupert. Guten Tag.
Moin, hallo.
Ja, warum haben Sie sich gemeldet? Wo haben Sie gesagt, da mische ich mich mal ein, da stimmt was nicht oder vielleicht Zustimmung, Zuspruch, Widerspruch?
Ich wollte nur mal kurz meine persönliche Erfahrung mit dem BAföG finanzierten Studium mitteilen, wenn das gewünscht ist.
Ja, gerne.
Wundere ich mich diese Diskussion häufig etwas über die Studentenseite. Ich kann ja vielleicht nur von mir selber sagen, ich bin jetzt 23. Ich habe letztes Jahr mein Bachelorstudium abgeschlossen und das auch mit BAföG finanziert, zwischendurch auch den Höchstsatz. Ich hatte dann ungefähr noch gut 100 Euro von meinen Eltern im Monat dazu bekommen. Das heißt, ich hatte am Ende so um die 800 Euro an Geld zur Verfügung. Ich habe in Göttingen studiert, ist auch eine relativ große Uni. Und ich muss wirklich sagen, das hat wirklich dicke gereicht. Also Ich konnte mir ein gutes Gehzimmer leisten, ich konnte mir was zu essen kaufen und ich konnte wirklich gut von studieren. Ich habe nebenbei nicht gearbeitet, was ich auch sagen muss, was ich zeitlich hätte gut schaffen können. Und ich kann nicht mal dann, also ich kann auch nur für mich sprechen. Es mag viele, wie wir vorher noch schon gehört haben, aber für mich war das wirklich gut machbar. Und das wollte ich vielleicht mal so mit reingeben, weil manchmal hat man das Gefühl, so den Eindruck, vor allem wenn man die Studentenvertretung so reden hört, dass alle Studenten in Deutschland am Hungertuch nagen und sich bald nichts mehr zu essen kaufen können.
Ja, da fragen wir doch Frau Grother mal.
Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Frau Grother, jammern Sie zu viel?
Ich glaube nicht, dass wir zu viel jammern. Erstmal schön, dass es für dich so funktioniert hat, dich mit diesen etwas über 800 Euro zu finanzieren. Damit bist du aber eben leider tatsächlich einer von wenigen, bei denen das klappt. Wir sehen eben, dass...
Lassen Sie gerade Frau Grother mal antworten.
Ja, oh, ja, ja.
Darf ich ausreden? Genau. Ja. Wir sehen eben, der Paritätische Gesamtverband hat erst letzte Woche eine Studie rausgegeben, die eben zeigt, 30% aller Studierenden leben in Armut. Und die meisten von denen beziehen eben BAföG. Ganz viele davon beziehen BAföG. Und wenn wir eben finanzielle Lagen haben, in denen Studierende unterhalb der Armutsgrenze leben, dann ist es nicht zu viel jammern, wenn wir als Studierendenvertretung darauf hinweisen, dass das BAföG sich vielleicht etwas mehr an studentische Realitäten anpassen müsste, als das jetzt geplant ist.
Realitäten ist auch eine etwas andere wie die von anderen Bürgern, die nicht studieren, weil es ist ja gerade als Student doch möglich, sehr günstig zu leben. Und dann ist dieser Armutsbegriff ja dann letztlich auch eine Definitionssache. Also ab wann ist man denn arm? Und ich glaube, für Studenten gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, die es für andere Teile auch der arbeitenden Bevölkerung nicht gibt. Und deswegen ist dann vielleicht so eine Untersuchung des Paritätischen Verbands mit dem Armutsbegriff vielleicht auch nicht unbedingt immer sehr aussagekräftig.
Da würde ich gerne was zu sagen, Herr Engelrath. Ja, genau. Also das kann man sicherlich diskutieren, Herr Neupert. Aber nicht, dass man sagen kann, gut, was ist der Armutsbegriff und ist nicht jemand, der langzeitarbeitslos ist, Hartz IV empfängt und älter ist, in einer anderen Situation als ein Studierender, der temporär oder kurzzeitig denn eben in einer schwierigeren Lage ist finanziell. Deswegen würde ich jetzt methodisch immer vom Bedarf ausgehen und nicht von dem Median beim Armutsbegriff, um das mal hier zu sagen. Aber nichtsdestotrotz kann ich sagen, auch das BAföG ist und auch die Studienfinanzierung ist bei vielen nicht bedarfsdeckend. Wir haben das erlebt. Wir haben als Studierendenwerke ja die Überbrückungshilfe während der Pandemie abgewickelt oder gemanagt, sag ich mal. Und da hatten wir vielfach Fälle von Studierenden, die bei uns angerufen haben und dargelegt haben, überzeugend dargelegt haben, dass sie arm sind, dass ihr Kontostand eben ermöglicht, dass sie diese Überbrückungshilfe bekommen. Aber diese Armut ist nicht durch die Pandemie entstanden, sondern die Armut war schon vorher da. Das heißt, sie hatten teilweise eben praktisch nur noch 100, 200 Euro in der Mitte des Monats auf dem Konto. Und das ist ein Problem. Ich würde jetzt gar nicht diskutieren, ob jetzt die 30% aller Studierenden unter Armut leben oder 20 oder 15. Da kann man sicherlich nochmal differenziert drauf schauen. Aber im Prinzip dieses Phänomen, das gibt es schon. Und da muss man rangehen. Es trifft nicht alle Studierende. Es freut mich auch, wenn es für Sie so ging. Aber dieses Phänomen gibt es.
Herr Neupert?
Ich kann schon meine persönlichen Erfahrungen wiedergeben. Ja. Also ich will jetzt nicht für alles sprechen, auf keinen Fall, um Gottes Willen. Aber ich hatte nur den Eindruck, dass manchmal ja vielleicht auch ein bisschen ein falsches Bild entsteht, weil es gibt durchaus auch viele Fälle, wo es gut funktioniert.
Genau, aber denen zu helfen, wo es nicht so gut funktioniert, das ist ja auch das Ziel des BAföG. Das ist ja auch nicht als Studienfinanzierung für alle gedacht, sondern wirklich für die, die es extra benötigen. Danke Ihnen für Ihren Anruf und danke Ihnen für den Impuls und die Schilderungen aus Ihrem eigenen Erfahrungshintergrund. Und ich nehme an dieser Stelle nochmal einen Impuls auf, den uns Konstanze Timm geschickt hat. Sie schreibt, als in Finnland lebende Deutsche mit 3 studierenden Kindern möchte sie den Blick einmal über die Grenzen des Landes hinaus lenken. Also Beispiel Finnland, elternunabhängige Förderung für Studierende unbedingt, schreibt sie. Damit einhergehend sollte man jedoch auch den Bezug von Kindergeld diskutieren. In Finnland endet das mit dem 17. Geburtstag. Oder sie sagt, könnte ja in Deutschland auch der 18. sein und von da an sind es die Jugendlichen selbst, die das Kindergeld beziehen. Wäre das denn ein Ansatz, Frau Schröder, den man politisch in Deutschland mal angehen könnte?
Ich halte das genau für richtig. Zum einen, weil man mit 18 ja auch erwachsen ist und man sowieso eigentlich fragen kann, weshalb wird man dann nicht auch einfach als Individuum betrachtet. Wir haben das ja auch vor mit der Kindergrundsicherung. Das ist, glaube ich, ein großes Projekt, was da auch ansteht. Und wenn das entsprechend in Gesetzesform gegossen ist, dann wollen wir immer dafür sorgen, dass auch die volljährigen Anspruchsberechtigten direkt diesen Betrag ausgezahlt bekommen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall an vielen Stellen schon mal und könnte dann eben auch eine Grundlage sein für so ein elternunabhängiges BAföG.
Wo stehen wir denn am Ende der Legislaturperiode, also so in 3 Jahren, wenn es nach Ihnen geht?
Wenn es nach mir geht, dann haben wir natürlich das, was im Koalitionsvertrag steht, komplett umgesetzt. Ich finde auch gerade, wenn das BAföG, wenn man sich das anschaut, wir haben jetzt ein gutes halbes Jahr rum der Regierungszeit und haben sowohl die erste Novelle vom BAföG als auch die Reform des BAföG-Nothilfemechanismus schon auf dem Weg. Beides kommt noch in diesem Jahr und wir arbeiten auch bereits daran, die große Novelle, die strukturelle Novelle dann auch schon umzusetzen, hoffentlich schon im nächsten Jahr. Und da können wir dann auch solche Fragen mit behandeln. Bei der Kindergrundsicherung, da hängen wir eben auch noch an einem anderen Ministerium. Da ist vor allem das Familienministerium für zuständig. Das heißt, da müssen wir erstmal drauf warten. Aber aus meiner Sicht spricht gar nichts dagegen, das eben auch noch in den nächsten Jahren umzusetzen, bevor dann wieder gewählt wird.
Herr Anbuhl, wenn Sie auf die kommenden Jahre schauen und auf das, was jetzt gerade diskutiert wird, was Frau Schröder gerade auch so ein bisschen skizziert hat, wie sieht Ihr ideales Konzept für Studienfinanzierung und auch für eine große BAföG-Strukturreform aus?
Ja, also wenn mein Wunsch ist, dass wir finanziell was tun, dass die Bedarfssetzung Freibeträge regelmäßig angepasst werden und auch transparent angepasst werden und bedarfsdeckend werden, dass wir das BAföG lebensnäher machen, was so Regelstudienzeit, Fachwechsel und Alter angeht, diese Strukturreform. Und ich glaube, dass wir am Ende wirklich zu einem Zwei-Körbe-Modell kommen müssen, wo es erstmal einen Sockelbedarf gibt, nämlich die Kindergrundsicherung, so wie es gerade aus Finnland diskutiert wurde, und darauf aufsetzend dann ein elternabhängiges BAföG, dann wären wir einen Riesenschritt weiter, wenn das gelingt. Und dann könnten wir das schaffen, was die Bildungsministerin eigentlich auch angekündigt hat, dass nämlich mehr Studierende ein BAföG bekommen und mehr Studierende mit diesem BAföG dann auch gut über die Runden kommen.
Frau Grother, Sie haben das Schlusswort in dieser Runde. Ihr Wunsch ans BAföG und an die Studienfinanzierung.
Ich kann mich an Amur da nur anschließen. Das BAföG muss endlich wieder näher an die Realität von Studierenden rangeholt werden. Es muss elternunabhängig werden und eben auch wieder zurück zum Vollzuschuss, der es bei seiner Einführung ja mal war. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal ganz klar betonen, seit Jahren gehen Gelder in Milliardenhöhe zurück in den Bundeshaushalt, die für das BAföG eingeplant sind. Und die werden sicherlich nicht für alle Reformschritte ausreichen, aber die werden dafür ausreichen oder müssten dafür ausreichen, vieles umsetzen zu können. Das heißt, Geld ist an der Stelle nicht der einzige limitierende Faktor.
Ganz zum Schluss in dieser Runde nehme ich noch mal einen Hörer mit rein. Konrad Kiesewetter hat uns geschrieben und er schreibt, er sei 73 Jahre alt, Zahnarzt, und er schreibt, ich hätte nie studieren können, da meine Eltern einfach normale Angestellte waren und 3 Kinder hatten. Über den 2. Bildungsweg machte ich mein Abi an der Abendschule in Hamburg und konnte dank einer wunderbaren Einstellung und Besetzung des BAföG-Amts, das Personal gab mir jede Hilfe und für mich völlig einfach und unproblematisch, nicht nur das Studium, sondern auch noch ein Promotionssemester durchziehen, da von meinen Eltern kein Geld zu erwarten war, bin ich der Meinung, genau die finanziellen Verhältnisse abzuklären und diejenigen, die wenig haben und das nachweisen können, denjenigen mehr zu geben, schreibt Konrad Kiesewetter. Und das beschreibt wahrscheinlich ziemlich gut, was der Grundansatz beim BAföG ist, denjenigen zu helfen, die aus der finanziellen Situation der eigenen Familie heraus ein Studium sonst nicht aufnehmen könnten. Ich danke Ihnen allen, die Sie geschrieben haben und angerufen haben. Bedanke mich ganz besonders bei Lone Grother vom Freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften, bei Ria Schröder von der FDP-Bundestagsfraktion und bei Matthias Anbuhl vom Deutschen Studentenwerk für diese Debatte. Wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut. Musik.